Deutschlandfunk Kultur Freispiel.
Hallo und herzlich willkommen zu unseren Podcast-Gesprächen mit ausgewählten Experten, die unsere Hörspielserie Sauerei begleiten. Bei der Sauerei geht es um das Thema Fleisch im Allgemeinen und Besonderen. Wir erzählen im Hörspiel die Familiengeschichte eines Schweinemastbetriebs in drei Generationen. In den Interviews stellen wir vertiefende Fragen an Expertinnen und Experten. Und wir sind Marie-Louise Görke und Matthias Pusch. Zusammen sind wir Serotonin. In dieser Folge sprechen wir mit Rupert Stäbler, Agrarwissenschaftler, der seine Mastschweine unter besten Voraussetzungen frei im Hutewald hält.
Wir sind in Rosenheim bei Rupert Stäbler, der einzige Mensch in Deutschland, der Schweine frei im Wald hält. Das stimmt, oder?
Einzige nicht ganz, aber es sind sehr wenige Leute, die Schweine frei im Wald halten. Die kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, weil es ganz ungewöhnlich ist inzwischen. Früher war das natürlich üblich, dass man Schweine im Wald hält.
Wir stehen mittendrin und hier kommt auch gerade eins. Na, hallo. Die sind total friedlich. Sie streicheln die jetzt auch. Ich bin wirklich überrascht. Vor allen Dingen aber auch deswegen überrascht, weil eigentlich dachte ich, man kann Schweine gar nicht frei draußen halten. Aber man kann offenbar.
Man kann es. Man hat es nur über lange Jahre verlernt. Ist vom Mittelalter, sogar zur Römerzeit, bis wahrscheinlich in Beginn des 20., Ende des 19. Jahrhunderts, hat man Schweine ja traditionell mehr draußen gehalten. Und erst kontinuierlich hat sich dann die Stallhaltung durchgesetzt, weil man den Mist sammeln wollte. Und auch eine stärkere Trennung zwischen Landwirtschaft und Forstfläche geschaffen hat. Früher hat man ja die Schweine in diesen Eichenwäldern, Hutewäldern gehalten. Und man hatte ja nicht diese starke Separierung, dass im Forst nur Forstwirtschaft betrieben wird, landwirtschaftliche Flächen nur landwirtschaftlich genutzt werden, sondern man hat ja sehr viele Tiere in den Wald getrieben, also auch Kühe, Schweine, Schafe. Mit natürlich auch manchen Nachteilen für die Forstwirtschaft, dass man halt sehr ausgeräumte Wälder dann hatte. Also es gab schon einen Grund, warum man das umgestellt hat.
Was passiert denn, wenn man Schweine so hält? Also was würden Sie denn jetzt sagen, ist der Unterschied? Ich habe schon gesagt, es kommt mir wahnsinnig friedlich vor hier. Die liegen hier alle in der Sonne. Aber irgendwie, also sind auch überhaupt nicht aggressiv, ne? Oder scheu oder irgendwie, also gucken jetzt ein bisschen so neugierig, aber im Prinzip. Also, die sind total entspannt hier irgendwie.
Ja, sie sind entspannt, sie sind, würde ich jetzt so sagen, glücklich. Sie können hier sehr viel von ihrem natürlichen Verhalten ausleben. Sie haben also Waldflächen da, sie können Totholz herumtragen. Sie haben hinter uns gleich ja die Sule, wo sie im Sommer mit Begeisterung drinnen liegen. Wir stehen jetzt gerade auf der Wiesenfläche, da grasen sie. Das ganze Gras hier ist alles, was man hier rundherum sieht, von den Schweinen abgefressen. Das glaubt auch immer keiner, dass Schweine so viel Grünfutterbedarf haben, und man sieht sie meistens abends oder morgens draußen stehen in der Herde und eigentlich wie eine Schafherde das Gras abfressen. Und insgesamt führt halt dieser hohe Anteil an verschiedenen Umweltreizen dazu, dass sich erstens verschiedene Charaktere ausprägen können. Also wenn wir uns hier länger aufhalten würden, würden Sie schon erkennen, dass die Individuen sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Und da gibt es schon die Scheueren und es gibt die Zutraulichen, wie das hier, das jetzt neben uns liegt, das ist total zutraulich und möchte gerne auch am Bauch gekrault werden. Und das können sie halt hier entwickeln, weil sie auch entsprechende geistige, sag ich mal, Anreize haben. Und führt halt dazu, dass sie ein, würde ich sagen, sehr ausgeglichenes und entspanntes Leben führen können.
Kommen die also schon so an? Also sie ziehen die ja nicht sozusagen von auf, ne? Sondern sie kaufen die an, oder? Und stellen die dann auf die Weide, also auf
ja.
Die Weidboden, muss man halt sagen, in dem Fall.
Genau, also man muss sagen, dass wir jetzt sind sie, sag ich mal, im Normalzustand, die ersten 4 Wochen sind die nicht so zutraulich. Also sie kommen gut mit der Umwelt zurecht, das ist gar keine Frage. Das kommen sie eigentlich ab der ersten Stunde, wo sie hier ankommen. Dass sie so entspannt mit Menschen umgehen, das bringt erst die Gewöhnung mit sich. Und das Alter, die Gelassenheit, wahrscheinlich auch die Lebenserfahrung, dann sind sie total gelassen, wie man es jetzt hier sieht. Wären sie jetzt kurz nach der Einstallung gekommen, dann wären sie wahrscheinlich schon eher scheuer oder mehr weggelaufen, weil.
Und die Charaktere ausbilden, also Charakterausbildung haben Sie gerade gesagt, das heißt also, sie Also Sie sehen schon, welche Schweine zutraulicher sind oder welche ein bisschen, sagen wir mal, mutiger sind.
Ja.
Also Sie kennen die auch so? Wie sind
70? Ich würde sagen, von den 70 gibt es vielleicht 5, die man wirklich prägnant und gut kennt. Dann gibt es vielleicht noch 10, 15, die man so weitläufig kennt. Und dann gibt es gibt auch einen Teil, der einfach unauffällig ist, weder positiv noch negativ, sondern so im Mittelfeld schwimmt. Die merkt man sich nicht so, außer es wäre jetzt eine besondere Farbgebung, ein besonders großes, besonders kleines Schwein. Aber also man hat sozusagen so die Ausreißer nach oben und unten, die, also charaktermäßig auch, die man kennt und ein paar noch dazu. Aber es gibt auch welche, die man jetzt nicht sich näher einprägt dann.
Die so sozusagen untergehen. Also in den konventionellen Betrieben ist es auch so, glaube ich, müssen die nicht auch irgendwie ein bisschen Spielzeug kriegen oder so, damit die dann nicht die Schwänze abnahmen?
Eine Kette oder ein Holzstückchen oder so. Auf die Charaktere wollte ich noch kurz ein bisschen mehr eingehen. Ich denke, dass das hinter der konventionellen Tierhaltung steckt natürlich, dass man möglichst uniforme Tiere züchtet, gleiche Farbe, die sind alle gleichfarbig, gleich groß, wachsen gleich schnell und unterscheiden sich erstmal nicht. Und dann, glaube ich, ist es auch leichter, sie zur Schlachtung zu bringen. Denn hier habe ich halt eine Herde von Individuen. Wir haben hier braune Schweine, weiße Schweine, braun gefleckt, weiß gesprenkelt und so weiter. Und das sind halt wirklich unterschiedliche Lebewesen, die man auch als solche wahrnimmt. Und dann geht man schon bewusster auch mit dem Tier oder mit dem Fleisch um.
Das wollte ich gerade sagen, aber entspannt hin oder her. In the end, geschlachtet werden sie, es sind Mastschweine.
Ja, genau. Das
also
ist das.
Sterben.
Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich für mich schon länger auseinandergesetzt habe, bevor ich das so ausgebaut habe. Für mich ist es so, ich ermögliche im Jahr jetzt 200 Schweinen ein nahezu naturnahes, meiner Meinung nach glückliches Leben. Der Preis dafür ist, sie haben in ihrem Leben ein sorgenfreies Leben. Wenn sie krank sind, kümmert sich jemand, sie haben immer Fressen. Es kommt kein Raubtier, was sie irgendwie anfällt. Das stelle ich alles sicher. Der Preis ist, dass sie geschlachtet werden dafür. Wäre es ein Wildschwein und es ist krank, dann geht es halt elend irgendwo im Gebüsch ein und es kümmert sich niemand drum. Und ich denke, in dieser Abwägung muss man sehen, sorgenfreies Leben, ja, das haben sie, aber halt dafür Schlachtung. Das ist. Inzwischen bin ich mir aber nicht sicher, ob ein natürlicher Tod immer das angenehme ist. Ich habe jetzt mehrere Sterbefälle gesehen und wenn man das gesehen hat, wie was natürlicher Tod heißt, weiß ich nicht, ob die Schlachtung nicht vielleicht, die ganz kurz schmerzlos ist, sogar die unterm Strich vielleicht angenehmer ist, als wenn man irgendwie elend eingeht.
Aber Sie haben auch gesagt, dass Sie sich tatsächlich darum kümmern, dass die Schlachtung also auch, sage ich mal, schweinegerecht abläuft und nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, da Fusche am Werk sind. Oder also man kann das ja, ich sag mal, auch tiergerechter oder wie auch immer man das jetzt nennen will, irgendwie machen. Aber letztlich am Ende werden Sie eben geschlachtet. Ne?
Genau, allerdings ist die Schlachtung nicht weit entfernt. Sie sehen hier hinten den Kirchturm, da ist der Schlachthof auch.
Okay, also
das ist hier fast schon fußläufig.
Ja.
Also die werden trotzdem Anhänger verladen, aber das ist wirklich kurz und schnell.
Und das ist jemand, den Sie kennen wahrscheinlich?
Ja, ein kleiner Metzger, es sind 2-3 Personen, die das machen. Und für mich das Kriterium ist auch, es ist immer ruhig, es geht ruhig zu. Auch wenn ich warte, ich höre nichts. Da ist kein Geschrei, kein Geprügel, kein gar nichts. Darauf kommt es halt auch an.
Also das ist nur so side-by. Es gibt ja auch so Aufnahmen, ne, von Schlachtungen, wo die Schweine schier durchdrehen und so weiter. Also da scheint offensichtlich große Unterschiede zu geben.
Es gibt Unterschiede. Es ist natürlich es ist schwierig, das alles so auseinander zu trennen, die verschiedenen Problemstellen. Das eine ist so, dass die Schweine sehr leicht schreien. Also ein Schwein quiekt sehr schnell. Also da muss hier nicht, aber... Sobald ein Reiz auftritt, schreien sie leicht. Und ich gehe davon aus, dass meine Schweine, die so viel Umweltreize haben, sich auch bei der Schlachtung nicht so aufregen. Ja. Wenn ich ein Schwein habe, was nie Tageslicht gesehen hat, und dann wird es im Viehtransporter verladen, wird rumgeschoben, sieht Tageslicht, neue Dinge, die Flamme vom Abflammen und so weiter. Das erschreckt es natürlich, denke ich, in einem anderen Maße als ein Schwein, das schon hier alles Mögliche erlebt hat. Vom Hagelschauer bis zum Gewitter ist ja das alles schon hier abgelaufen.
Sie sind ja frei. Also Sie haben Unterstände da, ne? So quasi Dreiecke. Aber da können auch nicht 70 runterkommen.
Doch.
Oder? Doch, die gehen dann so
in jeder Hütte haben leicht 10 Schweine Platz. Also das ist reichlich bemessen. Also das ist, das sind
aber
7 Hütten.
Aber da müssen sie dann hin, das ist offen.
Und sie können jederzeit rein und gehen auch nachts rein und schlafen da.
Gehen auch nachts an der
ja.
Okay.
Weil wenn sie sich entscheiden, sie wollen hier schlafen, auf der Weide, weil es zu warm ist, dann dürfen sie es auch tun. Aber sie haben immer die Möglichkeit, sich selber zurückzuziehen in einen geschützten,
ja.
Abgeschlossenen Raum, wo kein Regen hinkommt, wo sie ihre Ruhe haben.
Genau.
Ja.
Ich habe mal gelesen in der Recherche irgendwo, dass es kompliziert ist bei Schweinen, weil die unterschiedliche Temperaturzonen brauchen.
Auch diese Schweine, wir haben jetzt, wenn wir jetzt am Abend da wären, wir sind jetzt heute in der Früh, ja. Hätten wir jetzt Schweine, die in den Hütten liegen, wahrscheinlich die kleineren zum Beispiel, die würden sich eher mal zurückziehen. So ein Riesenschwein, das kann sein, dass das mit 5 anderen Kollegen hier draußen übernachtet, auch bei 10 Grad Nachttemperatur, weil es ihm zu warm ist, weil sie das mit den Temperaturzonen angesprochen haben. Und sie steuern das sehr bewusst. Also wir sehen zum Beispiel, dass im Sommer die Schweine eher in den Kaltluftsenken schlafen, auch die Mittagsruhe machen. Der Wald hat also so eine Senke hier auf der einen Seite. Und jetzt im Herbst, seit so 3 Wochen, ruhen sie zum Beispiel mittags meistens hier links oben auf der Hügelkuppe, weil es da tendenziell etwas wärmer ist. Also sie können das sehr fein nuanciert selber regeln, einstufen und spüren das. Jetzt, seit ich die Schweine habe, merke ich auch bewusst die Klimaunterschiede im Wald. Das ist mir früher nie aufgefallen. Ich hatte gar nicht gewusst, dass wir so eine Kaltluftsenke haben.
Okay. Aber Sie haben ja auch das Angebot dafür. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen, es geht ein bisschen hoch, es ist ein bisschen hügelig. Wir haben gesagt, da hinten geht es noch weiter. Dann haben wir hier eine Wiese im Prinzip. Und also die haben natürlich auch die Möglichkeit, sich irgendwie entsprechend anders zu verteilen. Ne? Also wäre das jetzt im Stall ja sowieso nicht, aber irgendwie, also auch auf einer Wiese wäre es ja eher plan. Also das ist ja auch nochmal was anderes. Hier gibt es ja auch Baumbewuchs und so weiter, also Wald irgendwie letztlich.
Ja.
Das ist schon ungewöhnlich, würde ich sagen. Ich dachte jetzt eigentlich auch,
Zu dem, was Sie angesprochen haben, ich hatte eine Bachelorarbeit laufen letztes Jahr und diese Studentin hat es sehr schön zusammengestellt. Es gibt verschiedene, die 5 Freiheiten für die Tiere, die sozusagen für das Wohlbefinden zuständig sind, das Wohlbefinden ermöglichen. Und sie hatte halt herausgearbeitet, die Freedom of Choice, also die Wahlfreiheit. Und dass dieses System möglichst viel Wahlfreiheit bietet. Sie haben also Hütten, sie können in Hütten schlafen oder sie können draußen schlafen. Sie können Hügel raufgehen, Hügel runtergehen. Sie können Gras fressen oder Kraftfutter fressen. Sie können sich suhlen oder nicht suhlen. Sie haben Wald oder Wiese, je nachdem, ob sie eher im Schatten sein möchten oder in der Sonne. Sie können also nahezu allen Bereichen selber entscheiden, wie sie es haben wollen. Und das ist wohl ein wesentlicher Punkt für Zufriedenheit, Tierwohl und so weiter.
Was ja im konventionellen Mastbetrieb überhaupt nicht gegeben ist, oder?
Genau, da hat man kaum Wahlmöglichkeiten für die Tiere. Sie können vielleicht fressen oder nicht fressen, aber sie haben eine Art Futtermittel, die sie entweder fressen oder nicht.
Ja, und es ist meistens Kraftfutter, damit sie schön schnell, schön fett werden. Ne? Sie irgendwie, also ich habe keine Ahnung, aber kann ja sein, dass ihre Schweine etwas dünner sind.
Eigentlich nicht. Also sie wachsen.
Oder sie wachsen nicht so schnell? Oder sie scheinen eigentlich recht grazil. Oder klein eigentlich nicht so. Irgendwie. Also gut, der ist jetzt ein bisschen stärker.
Die sind verschieden alt, das muss man sagen. Also diese Gruppe hier besteht aus 2 sozusagen Teilgruppen. Die einen sind irgendwie 1,5 Monate älter als die anderen. Und daher kommen die Größenunterschiede. Ansonsten wachsen sie schon zügig. Also die wachsen jetzt nicht viel langsamer wie in einem normalen Schweinestall. Aber sie machen sie selber. Wenn sie entscheiden, sie wollen jetzt nicht wachsen, sie fressen jetzt nicht, können sie es auch machen.
Sie halt nicht. Genau.
Dann können sie Gras fressen, dann ist der Magen gefüllt, aber sie wachsen nicht weiter.
Und sie fressen auch Gras, haben sie gesagt.
In großen Mengen.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass sie eigentlich...
Also diese Wiese da unten, die wir hier sieht, die war, als die Schweine gekommen sind, im Mai, Juni, so hoch bewachsen.
Bis zur Taille.
Ja. Und haben das alles niedergefressen. Also zur Vorstellung, das glaubt man so nicht.
Und sie füttern zu, haben sie gesagt?
Es sind Biotiere und sie bekommen Biokraftfutter zugefüttert. Das Getreide, verschiedene Bohnenarten und so weiter.
Und dann werden sie geschlachtet und dann kommen sie in den Biohandel oder sie vertreiben selber oder wie machen sie das?
Unterschiedlich. Also sie können jetzt, die Kunden können bei mir ein halbes Schwein kaufen, das ist sozusagen die größte Einheit. Sie können aber auch ein Fleischpaket erwerben, sie können in die Partnermetzgereien gehen, habe ich verschiedene hier in der Gegend und auch in München, die das dann vertreiben, da kann man dann nur ein Schweinebraten oder nur Halsgrat oder so erwerben. Oder dann gibt es auch einen Onlinehandel, kauf ein Schwein, da können Sie also auch in Norddeutschland zum Beispiel ein Fleischpaket vom Waldschwein bestellen. Und das funktioniert gut und es kommt wirklich mein Schweinefleisch dann bei den Kunden an.
Also das, Sie wissen, welche Schweine und das ja. ist die Schlachterei und das kommt dann ja. auch da an.
Mhm. Genau.
Das ist nachvollziehbar sozusagen.
Sie Darum geht es auch.
Sie haben gesagt, Sie, also gestern hätten wir die Chance gehabt, bei Ihnen essen zu kommen, vegetarisch. Das fand ich lustig, weil Sie sind ja Schweinezücht. Also Sie essen jetzt auch nicht jeden Tag Schweinefleisch. Also
ich esse selber sehr wenig Fleisch. Ich esse ab und zu ein eigenes Fleisch und sonst eigentlich so gut wie kein Fleisch. Also das, ich habe das mit den Schweinen auch nicht wegen der Fleischproduktion in erster Linie begonnen. Also es ging ja eher, ist ja aus so einem Forschungsprojekt heraus zum Schweineverhalten entstanden, das Ganze. Und da ging es eigentlich eher ums Tierwohl, um artgerechte Haltung von Schweinen. Und dass die Fleischqualität top ist und optimal ist, das war eigentlich ein Nebenprodukt oder ein Nebeneffekt. Hat natürlich jetzt dazu beigetragen, dass ich das im etwas größeren Stil machen kann und halt mehr Schweine so ein Leben ermöglichen kann.
Mal abgesehen von den Schweinen, was macht das denn eigentlich mit dem Boden? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass der komplett durchgewühlt ist. Also komplett.
Ja, also bis vor 2 Wochen wäre hier so gut wie gar nichts bewühlt gewesen. So ab September geht die Wühltätigkeit etwas mehr los. Aber wenn Sie da runterschauen, das ist alles noch, ist alles komplett grün. Hauptwühlbereich ist hier am Rand, wie man hier so sehen kann um uns herum. Entlang der Zäune wühlen die Schweine immer mit Begeisterung.
Warum?
Man weiß es nicht. Aber es ist wie eine Tatsache, oder ein, dass sie immer am Rand wühlen. Kann man hier so richtig schön sehen. Ist auch in der Literatur ein bisschen so beschrieben. Ich hatte mal gelesen, dass Schweine irgendwie gerne die Grenzen sozusagen abstecken wollen oder schauen wollen, wie groß ihr Territorium ist. So hundertprozentig gibt es eigentlich keine Aussagen dazu. Nur, dass es so ist, ja.
Und ist es ein bisschen durchgewühlt, aber nicht so viel, wie ich dachte. Es gibt auch irgendwie Gras und so weiter, aber was ist eigentlich mit der Güte des Bodens? Also ist es sozusagen zu sehr bedüngt, weil die hier auch die ganze Zeit drauf stehen? Oder ist es gut für den Boden? Oder was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, es ist gut für den Boden. Also ich steuere, dass ich die Hütten zum Beispiel, also die Schweine koten meistens, die koten mehrfach am Tag. Also wenn sie rumlaufen, sie werden überall hier im Wald Kot sehen. Das heißt, es führt zu einer Verteilung des Kots. Dann ist mein Tierbestand ist noch deutlich unter dem Tierbestand, den man zum Beispiel wegen der Düngeverordnung pro Flächeneinheit halten darf. Also ich könnte hier viel mehr Schweine halten. Ich bleibe aber bewusst selber drunter, weil ich halt das so, ich habe das so austariert, dass ich halt das Gefühl habe, es ist sowohl für den Wald wie auch für den Ackerboden in Ordnung oder positiv noch. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, dass man zum Beispiel die Hütten verstellt, weil die Schweine schon, wenn sie aufstehen, gerne in der Früh aufs Klo gehen, also auf die Toilette.
Ja.
Das heißt, man hat kurz vor den Schlafplätzen immer eine gewisse Konzentration und ich stelle die aber jedes Jahr woanders hin. Sodass letztes Jahr waren die viel weiter hinten gestanden, vor 2 Jahren waren sie rechts unten gestanden, sodass sich das verteilt. Und daher denke ich, dass das für den Boden positiv ist, weil wir hier eher auf einem mageren Boden stehen. Also ich bin ganz froh, wenn der ein bisschen Mist sozusagen auf die Ackerflächen kommt. Und im Wald ist es das Gleiche, es ist Jungwald und es ist alles also ausgerechnet, dass das passend ist für einen Wald. Und wir machen das jetzt seit 6 Jahren und man sieht auch keinerlei negativen Effekte.
Es gibt ja die Meinung bei Veganern, dass es besser wäre, gar keine Tiere, Nutztiere mehr zu halten, ne?
Also ich denke, dass die Nutztierhaltung sich umstellen muss, das würde ich auch so aus meiner Warte sehen. Und erstens würde ich davon ausgehen, dass man mehr Wiederkäuer mästen müsste, beziehungsweise die Wiederkäuerhaltung halt
eher. Ich futter da gerade an deinem Anzug, du musst mal ein Stück vorgehen.
Ja, das kann sein, dass das jetzt losgeht.
Ja, dann gehen wir mal vielleicht ein bisschen woanders hin.
Sie schauen auch immer gegen die Sonne, gell?
Das macht nichts, ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm.
Gut.
Und es ist auch, ich kann mich vielleicht mal auf die andere Seite stellen, oder ist es dann so?
Wird aber alles.
Gut. Weil dann könnte ich mal die andere Seite beschienen. Aber dann wechselt mein links-rechts. Okay, dann wechseln wir jetzt einfach mal kurz, damit die andere Seite gebräunt wird. Ja, du hast was sehr interessant ist.
Ja, das beginnt meistens. Also dieser Anzug ist begeistert, löst Begeisterungsstürme aus, meistens bei den Schweinen. Okay. Und würde jetzt zerkleinert und als Schlafmaterial verwendet.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja eigentlich auch
ganz
angenehm.
Na, ja, irgendwann wird es dann in den Meer.
Okay.
Also grundsätzlich denke ich, dass ich die Tierhaltung umstellen muss und dass man auch die Tierhaltung, dass es weniger Masttiere geben sollte, weil natürlich der Futteraufwand enorm ist. Was immer, finde ich, ein bisschen kurz kommt, ist bei den Wiederkäuern, also Rinderhaltung und so, dass man sie rein auf die Methanemissionen reduziert und sagt, die Klimaschädlichkeit. Man muss halt sehen, wir stehen hier im Voralpenland und wir haben viel Grünland und das können eigentlich nur die Rinder verwerten. Und da denke ich, ist also eine Tierhaltung auf jeden Fall sinnvoll, um die menschliche Ernährung zu unterstützen. Bei den reinen Monogastriern, also wie Schweinen oder auch bei den Geflügel, da muss man natürlich noch genauer hinschauen, wie viele Tiere man sich in Anführungszeichen leisten möchte. Weil man schon sehen muss, dass der Kraftfutterbedarf und die Nahrungskonkurrenz zum Menschen schon gegeben ist. Man hat natürlich immer Getreidepartien, die man nicht zum menschlichen Verzehr nehmen möchte, weil der Eiweißgehalt zu gering ist, weil es zu kleine Körner sind, das Brot sich nicht so schön entwickeln würde und so. Das kann man natürlich in Anführungszeichen guten Gewissens verfüttern, aber man sollte das bewusst tun und ich finde auch, dass sich die Anzahl an gehaltenen Schweinen wird sich reduzieren müssen. Also auch diese Schweine brauchen große Mengen an Kraftfutter und man sollte das Fleisch jetzt nicht irgendwie einfach so, sage ich mal, mehr oder weniger achtlos wie ein Stück Brot rein essen, sondern es sollte schon etwas bewusst gegessen werden.
Also, dass da sich was ändern muss, ist ja wirklich völlig unbestritten. Wir können auch noch gleich drüber reden, was, wenn wir dann noch in den Anzügen stehen hier, in funktionstüchtigen. Aber das ist natürlich schon auch ein Punkt. Also viele sagen irgendwie, ja, das ganze Gedöns mit den Tieren und so weiter, wenn wir das einfach nicht hätten, dann hätten wir auch keine mehr Klimaschutz, keine CO2-Belästigung mehr sozusagen oder Ausstoß mehr. Das wäre alles viel besser. Und die andere Meinung ist eben, dass gesagt wird, ohne Tiere kein Mutterboden und die Erde verkarstet. Also
ich denke, irgendwo in der Mitte wird man sich da bewegen. Also ich denke, dass das eine Extrem nicht gut ist und das andere Extrem nicht. Also der Mist ist Mist ist ja immer so negativ belegt, ist ja auch ein wertvoller Dünger. Das darf man nicht so nur so. Und auch die Gülle wird auch in den Medien oft so negativ dargestellt. Es wurde natürlich auch viel übertrieben in dieser Richtung, also von der landwirtschaftlichen Seite. Aber an sich sind das wertvolle Dünger. Und wenn wir jetzt eben die Kriegssituation mit der Ukraine und so weiter sehen, Düngemittel kommen nicht mehr, dann habe ich schon gehört, dass die Gülle auf einmal ganz begehrt ist, weil man sonst keinen Dünger hat. Also das wird sich vielleicht noch ändern. Ich finde es auch eine gewisse kulturelle Frage, wenn man jetzt festlegen würde, man isst jetzt kein Tier mehr, dann würden sie jetzt nicht herkommen können und ein Schwein streicheln können, wie wir es vielleicht vorhin hatten, dann würde es das einfach nicht mehr geben. Und ich denke, da würde schon auch viel wegfallen an Kultur, an Beziehung zu Tieren, auch wenn sie vielleicht nachher der Schlachtung zugeführt werden. Es ist trotzdem so, dass man das auch irgendwie dazugehört, dass man bestimmte Rassen erhält. Hier haben wir alte Rasse wie die schwäbisch-hellische Schweine und so. Diese Schweine kommen dann wieder von einem Bergbauernhof in der Steiermark, diese hier. Der Mann ist auf 1300 Meter. Das sichert halt eine Existenzgrundlage für ihn. Der hat die auch im Freiland draußen. Und würde man jetzt keine Schweine mehr haben und keine Tiere mehr halten, dann würde wahrscheinlich dieser Betrieb zusperren und da würde Wald wachsen und es wäre mit der Kulturlandschaft vorbei. Und so denke ich, ist das alles ein bisschen in einem größeren Rahmen einzuordnen. Man kann es jetzt nicht einfach sagen, man schafft jetzt die Tierhaltung ab.
Es geht auch, glaube ich, um einfach ökologische Kreisläufe. Und wenn wir sozusagen einjährige Monokulturen anpflanzen, um Proteine wie für Soja und so weiter zu bekommen, dann muss man mit fossilen Düngern arbeiten, die, wie wir wissen, mit Mineraldüngern arbeiten, ja. Aus fossilen Energien. Das kann ja eigentlich auch keine Alternative sein.
Ja. Also,
da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich glaube aber, ohne Massentierhaltung hätten wir diese Diskussion wahrscheinlich auch gar nicht. Also wäre die Tierhaltung anders, tiergerechter, nachhaltiger, Fleisch wäre auch teurer letztlich, ne? Dann glaube ich, wäre auch die Haltung nicht so sehr in der Kritik. Also das ging ja eigentlich jahrzehntelang um mehr, oder?
Ich denke auch, das ist ein sehr wirklich komplexes, ein sehr schwieriges Thema, ja. Weil die Landwirtschaft hat ja sich in gewisser Form auch dem gesellschaftlichen Wunsch nach, also es war ja so eine Art mehr oder weniger ein Konsens, man möchte billige Nahrungsmittel haben. Und dafür hat man mit sinkenden Preisen braucht man immer höhere Stückzahlen. Also ich kann es als Beispiel sagen, mein Großvater, die hatten seinerzeit 8 Schweine, 2 Rinder, 4 Pferde und etwas Ackerland und waren da schon relativ wohlhabende Bauern. Ich habe jetzt 200 Schweine hier in diesem sehr doch verhältnismäßig gut bezahlten Segment und es genügt nicht, um davon zu leben. Das heißt, wir sehen also einen wahnsinnigen Trend hin zu großen Stückzahlen. Und ob auch in diesem Nischensegment, wo ich mich jetzt hier aufhalte, deswegen muss er natürlich nicht wundern, dass jetzt in einem normalen Standardschweinebetrieb, der mit 1.000, 5.000 Schweinen, 10.000 Schweinen arbeiten muss. Und das ist ein Teufelskreis. Es ist schwer, wie man da rauskommt.
Das heißt, es müsste sich eigentlich politisch auch was ändern, damit es sich wirklich auch lohnt, weniger Schweine zu halten.
Man müsste mehr verdienen. Wir sehen jetzt aber zum Beispiel, gestern hatte ich jetzt einen Anruf von einem Kunden, Vermarktung am Land draußen. Er weiß nicht, ob er mir heuer die Schweine abnehmen kann. Er sieht keine Möglichkeit, sie zu verkaufen, weil die Leute so sparen, dass sie die Schweine nicht mehr kaufen. Die sind jetzt noch nicht wahnsinnig teuer, aber sie sind teurer als ein Schwein aus konventioneller Haltung. Und das denke ich, man spart halt dann doch wohl sehr schnell am Lebensmittel. Und damit kann es jetzt passieren, dass die momentane Lage eigentlich wieder dazu führt, dass die Bio- oder die alternativen Haltungsverfahren eigentlich wieder ins Hintertreffen geraten, die sich jetzt gerade so schön etabliert haben.
Was ist denn die Zukunft Ihrer Meinung nach? Also ich meine, Sie haben ja auch gesagt, es war jetzt nicht so einfach, letztlich auch dieses Stückchen sozusagen Wald irgendwie mit Schweinen zu bestücken. Ne? Oder
ja, Stallen, ja. Es ist schwierig, ja, der Begriff.
Also wie war das? Also bürokratisch, Sie haben sehr lange gebraucht teilweise, ne?
Ich hatte, je nachdem, welche der Flächen es war, unterschiedlich lange gebraucht. Das aufwendigste Verfahren waren 3,5 Jahre oder fast 4 Jahre, bis ich Schweine im Wald und Weideflächen halten durfte. Die Zukunft, also ich sehe, man hat gewisse
vorher war man das so lange, ich meine, 4 Jahre, das kann kein Landwirt überleben.
Das ist auch so ein Punkt, dass man sehr unheimlich aufwendige Genehmigungsverfahren hat und man ja 4 Jahre lang nicht weiß, wird es genehmigt oder nicht? Ich muss ja auch einen Plan B haben, wenn es nicht genehmigt wird. Und das macht es so schwierig.
Sie haben es begleitet ja auch wissenschaftlich noch. Da ist es auch noch ein bisschen was anderes, weil es ein anderer Ansatz ist. Ne?
Ja.
Wenn Sie jetzt ein wirtschaftliches, sozusagen irgendwie alleiniges Interesse gehabt hätten an Waldschweinhaltung, dann hätten Sie 4 Jahre überbrücken müssen.
Das wäre nicht gegangen, ja. Das hat
mit der Wirtschaft eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Ne?
Ja. Also, ich hatte das Glück, dass ich parallel meine Dissertation geschrieben habe und gesagt habe, ich lasse das jetzt mal laufen, dieses Verfahren, und schaue, wenn es klappt, dann habe ich nachher eine berufliche Grundlage, wenn es nicht klappt, muss ich was anderes suchen. Genau. Ja, die Zukunft, ich sehe inzwischen, es gibt diverse Hürden, um Schweine in den Wald zu bringen. Ich denke, man kann noch mehr Schweine in den Wald bringen, in einem gewissen Maß, aber man wird sicher nicht die gesamte Schweinehaltung, so wie wir sie jetzt kennen, irgendwie auf Waldschwein umstellen können. Große Potenziale sehe ich noch in den Agroforstsystemen, dass man also auf, ich nenne es jetzt mal, das ist immer schwierig, minderwertigen Ackerland, irgendwie trockene Standorte, irgendwie Nordbayern, Brandenburg. Franken, Brandenburg, wo also der Ackerbau schwierig ist, da könnte man natürlich gezielt Agroforstflächen anlegen, also das heißt, Gehölze auf Ackerland etablieren und die so gestalten, wie sie optimal sind für die Schweinehaltung. Und da denke ich, könnte man schneller auch in eine größere Größenordnung kommen, um mehr Schweine wirklich ins Freiland zu bringen. Vorsicht auf das Kabel.
Das ist das Kabel, das ist nicht so gut. Ja, ich meine, wir stehen jetzt hier die ganze Zeit inmitten der Schweine und sind sehr interessiert an den Waden, an den Schuhen, an den Anzügen. Aber sie beißen ja jetzt letztlich auch nicht, oder? Also es ist nur so ein bisschen so
Interesse.
Also,
ja.
Ich meine, vielleicht schnappt man auch einer oder so, aber es ist nicht immer noch nicht irgendwie, keine Ahnung, besonders aggressiv oder so. Das finde ich schon eine schöne Anrufung. Ja, die Zukunft, in Brandenburg gibt es natürlich diese riesigen LPG-Flächen auch, die teilweise wirklich verkarsten, weil es einfach auch unglaublich trocken ist.
Ja.
Dagegen, das ist ja hier offensichtlich nicht so. Da könnte man sich ja natürlich schon vorstellen, Schweine zu halten, aber könnten die denn auf so einem Boden überhaupt überleben?
Also ich denke schon, natürlich wird wahrscheinlich der Anteil an Aufwuchs, also Gras, der da wächst, nicht so hoch sein wie hier. Also diese Schweine haben hier optimales Grünfutter und diese Weide, die ich ihnen hier anbiete, erspart tatsächlich auch Kraftfutter. Also ich habe hier spezielle Mischung, die ich haben will, damit die Schweine da gutes Futter haben. Und wir sehen hier ganz junges, zartes Gras, was wir hier, das sind ja keine alten Stängel. Und das ist natürlich gut für die Schweine. Und je trockener das wird, wird das Gras wahrscheinlich nicht mehr so üppig aussehen wie hier. Mir ist es wichtig, dass Schweine Schatten haben und dass sie irgendwie auch Hölzchen, Stöckchen, Zweige und so haben, die sie als Beschäftigungsmaterial nutzen können. Also eine reine Weidehaltung von Schweinen auf einer, so einer, wie Sie sagen, riesigen LPG-Fläche sehe ich also aus Tierwohlgründen eher negativ. Also da braucht man schon wirklich Gehölze dazwischen, weil die auch Sonnenbrand bekommen können. Sie müssen sich kühlen können. Also die Schweine, nur Auslauf ist jetzt auch nicht alleine glücksentscheidend für ein Schwein.
Verstehe. Aber das könnte man ja wahrscheinlich baulich, wenn man es wollen würde, doch irgendwie bewerkstelligen. Warum hat denn das 4 Jahre gedauert? Also nochmal, neu ist? Oder?
Ja, es war einfach Neuland für alle Beteiligten. Das zu etablieren, es waren sehr komplizierte Flächenverhältnisse. Es musste von der forstlichen Seite geklärt sein. Dann waren noch Bodendenkmäler vorhanden. Also es gab diverse Hürden, musste man die Zufahrt umlegen. Also es gibt halt auch viele rechtliche Dinge, die einfach geklärt werden müssen, wenn man so etwas machen möchte. Und man hat sich nicht so richtig, glaube ich, drüber getraut in manchen Behörden. Also hat vielleicht gedacht, naja, wenn man lange genug wartet, dann überlegt es sich anders. Am Schluss wurde es dann genehmigt und es passt auch alles. Es war auch, also nicht, dass jetzt jemand so aggressiv dagegen gewesen wäre, aber es war für alle wirklich schwer, das rechtlich in Form zu bringen. Gar nicht, dass es irgendwie ein böser Wille gewesen wäre, sondern einfach schwer ist, das mit den bestehenden Regelungen in Einklang zu bringen, das zu prüfen, wie bringt man es in Einklang, wie betrachtet man das, wer übernimmt auch die Verantwortung für die Entscheidungen da. Aber es hat sich alles regeln lassen. Also es ist alles geregelt, das ist gar nicht die Frage. Aber es ist ein entsprechender Prozess, bis das sortiert ist und zugeordnet ist.
Wir haben jetzt hier so einen relativen friedlichen Zaun und noch hier 2 Schafe, die das Grasland, haben Sie vorhin gesagt, irgendwie einmal noch abweiden.
Das Interessante ist, dass diese Schafe beweiden, also den Zwischenraum zwischen dem äußeren Zaun, der Wildschweine abhält, und dem inneren Zaun, der den 2 Meter Abstand der Hausschweine zu den Wildschweinen sicherstellt. Und das muss ja, nachdem das ein Elektrozaun ist, muss der freigehalten werden. Und so habe ich mir überlegt, ich könnte das mit Schafen machen. Und es funktioniert auch ganz gut. Allerdings haben die Schafe die Angewohnheit, wenn man es nicht mitbekommt, über den Elektrozaun drüber zu springen. Also die Schweine können nicht so gut springen oder können nicht springen. Die halten sich immer ganz brav an den Elektrozaun. Aber gerade diese Schafrasse, das sind alpine Steinschafe, sind irgendwie sehr ziegenähnlich, also zumindest diese, die ich habe, und springen gerne mal. Und die springen jetzt immer wieder über diesen Elektrozaun drüber und assoziieren sich mit den Schweinen. Und wieder erwarten werden sie von den Schweinen wie Artgenossen akzeptiert und dürfen sich auch in die Gruppe dazulegen. Das war neu, aber ist auch ganz nett, sowas mal zu sehen. Sollen wir noch in den Wald gehen, ein Stück mal?
Ja, wir können auch.
Weil die hier richtet so komisch. Der steht ein bisschen auf. insgesamt ist gerade in diesem Waldbestand, wo wir jetzt hier stehen, da sind nicht so viele Eichenbäume da. Also ich habe welche, also wir haben welche nachgepflanzt, wir stehen jetzt hier neben so jungen Eichen. Das dauert vielleicht noch 10 Jahre, dann haben die auch sicher viele Eicheln dran. Aber es ist eine längerfristige Angelegenheit.
Und hier überall, wo der Zaun sozusagen geht, das ist, gehört das alles noch dazu, ne?
Das gehört alles dazu. Es ist hier nur abgezäunt, damit die Schweine nicht immer den kürzesten Weg gehen, sondern sie müssen hier ein bisschen einen Umweg gehen, weil sie sonst immer nur so den Direktweg in den Wald nehmen würden. Aber genau.
Das sind faule Schweine.
Ja, es gibt halt... Nein, es geht einfach darum, man versucht natürlich die Koppelstruktur zu erreichen, dass alle Waldbereiche gleich stark frequentiert werden. Ja, klar. Und das kann ich jetzt hier über diese Zäune machen.
Ja. Ja. Das heißt, das ist quasi wie so, wie so ein Laufband.
Also ja,
wie,
so eine
Leiche. Wenn man sich beim Flugzeug einstellt, dass man auch irgendwie
Struktur,
so
genau.
laufen muss und nicht einfach nur gerade durch. Mhm. Also schon recht groß jetzt hier die Fläche, oder?
Wir sind jetzt hier vielleicht beim ersten Fünftel vom Wald. Also das geht jetzt da wirklich weit
hinter. Wie groß
hinter.
Ist es, haben Sie gesagt?
Insgesamt sind es über 3 Hektar Wald hier und über 1 Hektar Wiesen- oder Weidefläche.
Aber es reicht nicht, dass die Schweine davon sich alleine ernähren. Sie müssen zufüttern,
genau.
Haben wir gesagt. Mhm. Das ist auch interessant, ne? Also da ist der Platzbedarf doch relativ hoch, muss man sagen.
Man sieht daran letztendlich auch, wie hoch der, sag mal, Futteraufwand der Schweinemast oder überhaupt jeder Mast ist. Wenn Sie jetzt also überlegen, wie viel Futter man braucht, um diese geringe Anzahl Tiere zu füttern, und Sie rechnen dann hoch, was ein Stall mit 1000, 5000, 10.000 Schweinen, wie viel Futterbedarf da ist, dann sieht man eigentlich, von wie viel Fläche sozusagen das Futter gesammelt und konzentriert da verfüttert wird und muss dann wieder alles verteilt werden. Hier habe ich ja den Vorteil, dass die Schweine den Kot selber verteilen, also ich habe zumindest da keinen Energieaufwand mehr. Das fällt auch immer ein bisschen unter den Tisch, dass in der Freilandhaltung ja der Energieaufwand für Belüftung wegfällt und für die Entmistung wegfällt. Das ist ja schon auch noch ein Punkt, der sonst anfällt in der normalen Schweinemast.
Es stinkt auch nicht wirklich, also ein bisschen.
Bisschen aber, riecht man vorne nach
schon,
Tier.
Aber ist jetzt nicht so, also ja. Wenn man mal beim Schweinemastbetrieb wirklich vorbeigegangen ist, dann weiß man, was stinkt.
Ja.
Ne? Das ist ganz anders.
Ja. Ist auch wichtig, jetzt raufen gerade 2 Schweine. Sie sind etwas rauschig, das heißt, sie kommen in die Pubertät. Das hört man manchmal im Hintergrund. Aber das legt sich gleich wieder.
Wir wären in einem konventionellen Schweinemastbetrieb im Leben nicht so nah an die Viecher rangekommen.
Nein, denke ich nicht.
Niemals,
ja.
Oder?
Es ist die Frage, ob sie Glück haben, dass sie jemanden finden, der sie reinlässt. Man ist halt sehr vorsichtig, weil man keine Krankheiten einschleppen möchte. Auch sie beide sind ja jetzt umgekleidet, haben meine stalleigenen oder hofeigenen Gummischuhe an, haben einmal Overall drüber, Hände desinfiziert. Also auch hier im Freiland müssen wir alle Maßnahmen einhalten oder will ich auch alle Maßnahmen einhalten, um Krankheitseintrag zu verhindern. Diese Schweine hier sind halt relativ schon, sag ich mal, abgehärtet durch das Leben im Freiland. Im Stall ist das halt alles noch viel sensibler und dann hat man einfach nicht gern Besuch drinnen.
Weil die, wer weiß, was einschleppen können.
Genau.
Wenn ein Schwein krank ist, dann sind alle hin, ne? Oder?
Also so in der Art. Also, muss nicht so sein, aber das Risiko ist natürlich da.
Was ich nicht verstehe, ist, Schweinefleisch ist extrem billig verglichen mit Rind, aber die Haltung ist ja relativ anspruchsvoll. Also die sind hier, die können fressen Gras, was wir als Menschen nicht fressen können, aber sie müssen zufüttern. Sie sind sozusagen irgendwie dabei, also brauchen das, ne, Getränke, bestimmte Temperaturzonen, was weiß ich was. Da, das ist irgendwie ungleichgewichtig. Ne? Warum ist Schweinefleisch so billig eigentlich?
Ist mir auch nicht ganz klar. Ich finde es auch nicht richtig, weil es nicht den Wert widerspiegelt, den es eigentlich haben müsste und der auch an Aufwand, sei es jetzt im Sinne von Nahrungskonkurrenz und so weiter, dahinter steht. Schweinefleisch ist kein Fleisch, was man einfach so rein essen soll, sondern das muss schon bewusst gegessen werden, weil man eben sehen muss, wir haben Kraftfutter, was dafür verwendet wird. Das ist jetzt nicht alles aus der direkten Nahrungskonkurrenz, aber wenn man Hunger hat, kann man dieses Futter essen. Es entspricht vielleicht nicht genau unseren Qualitätsvorstellungen. Das mag schon sein, weil das Brot hart wäre oder so, aber zum satt werden würde es genügen. Und das kommt immer ein bisschen kurz.
Wie sind Sie denn eigentlich darauf gekommen, Schweine so zu halten? Ich meine, das ist doch irgendwie sehr ungewöhnlich.
Es ist ungewöhnlich. Ja, tatsächlich war der Auslöser, dass ich mit den Eltern in Korsika war, vor viele Jahre schon zurück. Und wir hatten da diese, ich glaube, es heißt Alpenüberquerung gemacht. Und da gibt es, ich würde sagen, Urwälder, wo die korsischen Schweine traditionell einfach im Freien gehalten werden. Die haben eine Glocke um den Hals, wie bei uns die Kühe hier auf den Almflächen. Und dann hört man irgendwo neben dem Wanderweg, hört man dann das Läuten und da sind dann Schweinegruppen da. Auch so diese Farbschläge, wie wir sie hier haben, ganz bunt und verschieden. Und das fanden wir alle sehr beeindruckend oder hat uns auch begeistert, dass man das einfach Schweine so draußen halten kann, wie man es sonst gar nicht kennt. Und wir haben selber relativ viel Waldfläche, sodass wir dann überlegt haben, wir könnten das eigentlich auch mal probieren. Und dann hatten wir direkt im Anschluss dann angefragt, ob man das machen kann. Und dann wurde uns vom Veterinäramt die Schweinehaltungshygieneverordnung ausgehändigt. Bitte schön, dieses Konvolut müssen Sie einhalten. Und dann haben wir diese Idee erstmal begraben und es nicht umgesetzt.
Ja, weil wir haben dann zitieren im Hörspiel ein Stückchen daraus, es ist ja unglaublich.
Ja.
Also seitenweise Vorschriften, ja. Das alles. Und so. Also im Prinzip verlierst du doch sofort den Mut dann eigentlich.
Genau, also verlieren auch viele Leute den Mut. Also, und auch wir hatten ihn erst verloren. Und dann, eben 3 Jahre später, meine ich, hat man dann gesagt, ja, jetzt gehen wir es doch nochmal an, probieren es nochmal oder setzen uns genauer damit auseinander. Und dann haben wir eben die erste kleine Anlage mit 6 Schweinen umgesetzt und den ersten Hutewald eingerichtet.
6 Schweine ist ja winzig dann, ja. Eigentlich, ne? Im Gegensatz zu dem, was sie jetzt haben.
Ist winzig und es ist umso härter, die dann zu schlachten. Also
ja, das glaube ich.
Es ist leichter, auch wenn man natürlich jetzt mehr Schweine schlachtet, aber der 6 Schweine, da kennen Sie wirklich jedes bis in den Charakter komplett. Und dann das zum Schlachten zu bringen, ist nicht schön. Seitdem bekommen die Schweine auch keine Namen mehr. Also das mache ich nicht mehr.
Und Stefan, ja. Hat keine Namen?
Nein.
Damit die Bindung nicht zu groß ist irgendwie.
Man muss irgendwo einen Kompromiss finden. Also ich mag die Schweine wirklich gerne, aber sie sind irgendwo auch Nutztiere. Mhm. Und ich habe mich halt entschieden, sozusagen sie als Nutztier zu halten, weil ich möglichst viele Schweine haben möchte, die so leben können. Und würde ich das jetzt als reines Gnadenhof machen, dann könnte ich mir das vielleicht erlauben, dass ich 5 Schweine so halte. Und so kann ich halt jedes Jahr 200 Schweine so in dem Verfahren halten. Und ich denke, daher ist es für mich gerechtfertigt, dass ich sie nachher schlachte.
Das wollte ich vorhin noch sagen, also weil wir den kleinen Zaun gesehen haben und die Schafe hopsen rüber, aber die Schweine selber nicht und so weiter. Aber Sie haben gesagt, in der anderen Fläche ist der Zaun deutlich anspruchsvoller, also höher. Und
ja.
Also weil das andere Auflagen sind? Oder?
Ist tatsächlich so, dass jeder Landkreis andere Auflagen erlässt, was es auch sehr schwierig macht, auch wenn man das jetzt weiterspinnt, aus wirtschaftlichen Gründen, wenn Sie das Pech haben, dass Sie in einem Landkreis sind mit sehr hohen Auflagen, sind Sie benachteiligt. Ich kenne aber auch einen anderen ähnlichen Hutewald noch. Der hat einen dermaßen, sag ich mal, wackeligen Zaun, dass ich mir das niemals trauen würde. Und das ist auch zulässig. Und das heißt, die Spanne in diesen Vorgaben ist halt sehr weit. Aber das führt natürlich auch irgendwo zu einer wirtschaftlichen Benachteiligung oder Bevorzugung, je nachdem, wo man halt gerade zufällig landet.
Hier ist relativ lax.
Nein, ich würde sagen, es ist
normal.
Also ich würde sagen, es wird sehr oft kontrolliert hier. Also das sind regelmäßig Kontrollen da, Staatsministerium, alles kommt hier, also um das anzuschauen. Aber es ist in einem Rahmen, wo man sagt, es ist noch umsetzbar. Man schluckt erst, wenn man das erste Mal gesagt kriegt, was man machen muss, aber man kann es dann umsetzen. Der mag einer jetzt nicht. Das ist so, wenn ein Schwein der steht und der andere dauernd drauf geht und das mag nicht, dann schreien die so. Also wenn das decken möchte.
Versteht man.
Ja, bei der anderen Fläche ist es so, dass einfach die mitten im Wald liegt und da sind sehr große Waldflächen dran. Da war ich der Erste wohl, meine ich auch im Regierungsbezirk, der irgendwie Schweine so gehalten hat. Und da hat man die Anforderungen noch viel höher gesetzt. Ja, es hat sich letztendlich auch machen lassen. Aber,
erzählen Sie mal, wie da der Zaun aussieht.
Dann haben wir sozusagen einen eingegrabenen Zaun mit 1,50 Meter Höhe, 50 cm im Boden eingelassen. Davor gesetzt einen Elektrodraht als Wolfsüberkletterungsschutz, weil wir Wolfsgebiet haben. Dann hat man innen einen Detektionsdraht, der meldet, sollte ein Schaden am Zaun sein, wenn ein Baum reinstürzt. 2 Meter Abstand, nochmal ein 1,50 Meter hoher Wildschutzzaun und innen nochmal ein Elektrozaun dran. Das heißt, man hat irgendwie 4, 5 Zaunreihen hintereinander. die also verhindern, dass Wildschweine mit Hausschweinen Kontakt haben können.
Okay, Sie haben gesagt, Sie hätten es so nicht gemacht, wenn Sie die Auflagen gehabt hätten, also freiwillig.
Freiwillig hätte ich es in dem Umfang nicht gemacht, weil es zum Teil einfach unpraktikabel ist. Also das ist ja, der Pflegeaufwand ist einfach enorm, um das freizuhalten. Also wie gesagt, es geht alles, man kann viele Dinge machen, aber ich hätte mir das jetzt nicht so ausgesucht und ich hätte es auch nicht als notwendig erachtet, aus meiner Erfahrung, dass man das so machen muss.
Ja, hier geht es ja auch.
Es geht hier auch und ja, funktioniert also, seit Jahren. Ja. Genau, also hier haben wir jetzt umgestellt und dann 3 Reigen Elektrozaun als 2. Zaunreihe.
Ja, genau, wir haben die einzelnen Zonen ja gesehen mit dem Reinkommen und ja. Sozusagen genau, und fertig.
Ja. Wichtig ist halt, dass man auch in der Freilandhaltung die Hygiene einhalten muss und man kann es auch, wenn man sich das überlegt, wie man es anordnet, kann man da wirklich eine schöne bauliche Trennung herbeiführen, dass eben keines meiner Fahrzeuge zum Beispiel in den Schweinebereich einfahren muss. Das ist schon wichtig. Man muss einfach alle Risiken minimieren, die irgendwie Krankheitsübertragung ermöglichen könnten, auch wenn jetzt diese Schweine nicht besonders empfindlich sind. Und trotzdem will man halt das Risiko gegen null drücken, dass man hier irgendwas reinbringt.
Hatten Sie denn Probleme mit Krankheiten eigentlich mal?
So gut wie nicht. Also man hat immer wieder mal irgendein Tier, das mal was hat, aber das ist jetzt kein größeres Problem.
Das heißt, es gibt auch einen, also Sie haben schon einen Tierarzt auch, aber...
Genau, also bei mir ist es so, das war auch das, warum wir uns drüber getraut hatten, über dieses Haltungssystem, dass meine Mutter Tierärztin ist. Ja. Und ich habe Agrarwissenschaften studiert gehabt, sodass wir dann gesagt haben, wir trauen uns das zu, das anzugehen von der landwirtschaftlichen Seite, tiermedizinische Seite haben wir auch in der Familie. Wir können das einfach mal auch fachlich gut begleiten und uns selber helfen da in dieser Richtung.
Ja, aber ich meine, da merkt man dann schon, also es gibt verschiedene Hürden. Ne? Man muss ein bestimmtes Fachwissen haben, man muss eine bestimmte Ausdauer auch antragen gegenüber den Behörden oder der Bürokratie.
Ja.
Man muss den Willen haben, das auch zu machen und am besten auch noch ein paar Flächen, ne? Dass man da irgendwie die Viecher auch raufstellen kann. Also das sind ja viele, sag ich mal, Bedingungen für einen normalen Bauern oder Land oder Schweinezüchter. Ist das vermutlich einfach gar nicht machbar, oder?
Ich denke, es gibt sicher noch Leute, die es machen könnten und man kann sich durch alles durchfinden, aber wie Sie sagen, es sind Hürden da, die man überwinden muss. Es läuft gut, aber es ist kein Selbstläufer. Also ich sage, ach, ich kaufe mir jetzt ein paar Schweine, tue die in den Wald und dann geht das schon. So ist es nicht. Also das ist alles in Ordnung, läuft alles wirklich schön. Ich bin also immer sehr zufrieden damit. Aber man muss genau hinschauen, immer dahinter sein und alles im Blick haben. Von den Behördenwünschen bis zu den Wünschen des Kunden, wie das Fleisch sein soll, bis zu den Preiskalkulationen. Es ist ein großes Geflecht, was man wirklich immer im Blick haben muss.
Also zumindest von politischer Seite könnte man ja sagen, das könnte man etwas einfacher gestalten, ne? Wenn man einen ökologischen Umbau in die Richtung sozusagen Nachhaltigkeit und Naturtreue haben will, dann könnte man einiges machen.
Man hat zum Beispiel, ich bin jetzt nicht ganz sattelfest mit allen Förderbedingungen, aber Weide, Schafhaltung meine ich und Rinderhaltung auf der Weide wird inzwischen subventioniert staatlich. Schweinehaltung bekommt aber keine Subvention. Aber ich habe ja den gleichen Aufwand wie ein Rinderhalter, um meine Zäune in Stand zu setzen, die zu pflegen, nachzugehen, immer rumzugehen, ausmähen, was man so machen muss mit Elektrozäunen. Und das heißt, da ist die Schweinehaltung jetzt wieder hinten dran. Man müsste die halt auch einfach mehr fördern, weil es rein dem Markt zu überlassen ist schwer. Es geht in einem gewissen Rahmen, aber der große Sprung wird nur möglich sein, wenn es politisch auch wirklich angeschoben wird.
Und, das muss man auch mal sagen, wenn Fleisch teurer wird. Es kann nicht angehen, dass man 19 Cent für einen, keine Ahnung, also oder 1,90 oder so für ein Kilo Schweinefleisch bezahlt. Das geht einfach mit einer Ansicht noch nicht. Das ist ein Kanarienvogel. Also.
Ja, es geht auch nicht. Also das... Oder wenn es geht, dann geht es zu irgendwelchen Lasten. Ob das jetzt ist, dass man billiges Futter aus Übersee einführen musste, dass die Schweine unter sehr engen Bedingungen gehalten werden, dass die Leute am Schlachthof nichts bezahlt bekommen. Irgendjemand trägt diese Kosten. Also auch wenn, wie sagt man das, diese Kosten werden halt ausgelagert irgendwo hin.
Genau, in the end ist es halt auch nicht mehr so billig. Nur der Verbraucher zahlt halt weniger im Discounter und das ist in Deutschland auch gewohnt und deswegen ist das schwierig, wenn man sozusagen etwas mehr dafür aufruft. Also da gab es ja auch sogar im Discounter die Möglichkeit, dass du bessere gehaltene Fleischerzeugnisse kaufen kannst, aber die waren dann, weiß ich nicht, 50 Cent teurer oder keine Ahnung wie viel und wurden halt nicht gekauft.
Ja.
Oder weniger. Also da gibt es, das teilt sich ja ganz schön deutlich. Ich nehme mal an, ihre Schweineerzeugnisse kaufen wahrscheinlich auch nur bestimmte Leute. Müssen nicht nur Reiche sein, sondern einfach vielleicht auch welche, die sich darüber schon mal Gedanken gemacht haben, sage ich mal.
Ich würde es auch so einordnen. Also es gibt sicher Leute, denen das finanziell gleich ist, die es kaufen, weil sie einfach ein gutes Produkt wollen und so gar nicht nachdenken. Es gibt aber viele Kunden, die einfach sehr bewusst sind und sagen, ich möchte dieses Fleisch haben, ich möchte diese Haltungsverfahren unterstützen, deswegen kaufe ich es. Also es sind jetzt nicht nur die, also mein Ziel ist auch nicht nur für die in Anführungszeichen obersten 5% zu produzieren oder Schweine zu haben, sondern ich würde mir schon wünschen, dass sich jeder Mann, der es möchte, kaufen kann. Wobei es man einfach einen gewissen Preis verlangen muss. Das muss man auch sagen, sonst kann man die Schweine so nicht halten.
Und man muss vielleicht auch nicht jeden Tag Fleisch essen.
Ja. Fleisch sollte ein sehr bewusst eingesetztes Nahrungsmittel sein und kein, das ist nicht wie eine Kartoffel, die man bei uns früher im Studium hat es in der Universität Sättigungsbeilage gegeben. Also in diese Kategorie darf jedenfalls Fleisch nicht fallen. Das muss bewusst gegessen werden.
Ein schönes Schlusswort. Wir danken sehr, dass wir dabei sein durften hier bei Ihren Schweinen. Möchten Sie noch was sagen? Willst du noch was sagen?
Dankeschön, ja, für den Besuch und die Reise, die Sie auf sich genommen haben.
Ja, wir haben zu danken, wirklich. Vielen Dank.